bin ganz berührt von Gott, weil ich denke, wir sind schon mittendrin in der Predigt. Im ersten Lied haben wir schon gesungen über die Freude an Gott oder die Freude, die Gott schenkt. Und mein Wunsch ist es, dass wir am Ende des Gottesdienstes, dass die Freude sich vermehrt hat. Und ich denke auch, dieser Eindruck von der Eva, Gott will uns Lasten abnehmen. Und ich hoffe einfach, dass die Predigt, das Wort, uns ein bisschen hilft, auch dahinter zu schauen, warum ist denn manches nie aufgeräumt? Warum kriege ich es denn nie hin? Und wie kann ich es denn hinkriegen? Weil ich glaube, wir leiden oft selbst und je nachdem, wo wir herkommen, kommen wir dann auch unter Verdammnis. Ich hoffe, ihr seid schon bereit, so ohne Lobpreis, für eine gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft. Ich hoffe, ich bringe es als gute Botschaft rüber. Und das Abendmahl ist ganz bewusst auch nach der Predigt, weil es einfach Teil der Predigt heute ist, weil die Predigt das Abendmahl mit hineinnimmt. Ich möchte gerne nochmal für mich einfach beten, für diese Predigt, dass Gott mich echt leitet. Vater, ich danke dir auch für dein Wort und für deine Gnade, die du schenkst. Ich bete, Heiliger Geist, dass wir keine Angst haben, unsere Herzen aufzumachen. Ich bete, dass wir uns trauen, offen zu sein, weil wir vor dir keine Angst haben müssen. Wenn du kommst und reden willst, dann dürfen wir jeden Selbstschutz ablegen, weil du uns nur beschenken willst. Und so bete ich um diese Gnade, dass du unsere Herzen berührst. Wir alle kennen Motto-Partys. Wer war denn schon mal auf einer Motto-Party? Ja, ein paar. Motto-Partys, da wird ein Motto ausgerufen und dann geht jeder so gekleidet hin. Da gibt es Essen dem Motto entsprechend. Da wird die Deko gemacht und ich darf den Uwe mal bitten, das erste Bild. Ich habe euch mal 3 Bilder von Motto-Partys mitgebracht. Und ihr dürft mal raten, welches Motto hat denn diese Party? Masken, genau. Welches Motto ist da? Prinzessin hätte ich gedacht, weil die eine Krone aufhaben. Gut, könnte man, ich habe es nicht, ich habe nur Bilder. Ich habe jetzt gedacht, ich würde da Prinzessinnenparty. Was ist da wohl für ein Motto? Oktoberfest, genau, das kennen wir alle, Oktoberfest. Mein Mikro ist irgendwie, mache ich irgendwas falsch, Alex, dass das so noch weiter weg? Nee, ist gut so? Okay. Wir alle kennen Motto-Partys und ich habe mal die Wortbedeutung von Motto mir aus dem Internet gegoogelt. Ein Motto heißt, nachdem jemand lebt. Ein zentraler Gedanke, nach dem jemand sein Leben führt und ausrichtet. Und so wie es Motto-Partys gibt, haben wir auch oft Lebensmottos. Und die stehen über unserem Leben. Die haben sich geformt durch unsere Familienmottos, die wir erlebt haben. Die haben sich geformt in unserer Kindheit. Was habe ich erlebt? Was wurde mir gespiegelt? Was wurde von mir erwartet? Wem konnte ich genügen? Und ein Motto durchdringt uns total. Das kommt aus jeder Pore unseres Herzens, unseres Lebens heraus. Das drückt sich in unserer Gestik aus, in unserer Stimme und vor allem in den Dingen, die wir tun. Und wenn eine Familie zum Beispiel das Motto hatte, der frühe Vogel fängt den Wurm, was glaubt ihr, wann fing in dieser Familie die Arbeit an? Nicht mittags um 12. Da wurde früh aufgestanden und da wurde dran. Oder wenn das Motto war, das Beste ist nicht gut genug. Was glaubt ihr denn, wann in dieser Familie etwas gut war? Nie, weil wer sagt denn, wann das Beste erreicht ist? Und so haben Mottos uns geprägt, ohne dass wir es wissen. Und ich habe gedacht, wenn ich euch heute frage, was war das Motto in eurer Familie, dann überfordere ich euch. Weil für mich, es hat lange gedauert, ich musste mich mit beschäftigen, Herkunftsfamilie, was hat mich geprägt, bis ich es in einen Satz fassen konnte. Und so habe ich gedacht, dann nehme ich mal Schlagwörter. Was steht über deinem Leben? Welches Motto steht über dir? Geliebt, wertvoll, erlöst, angenommen. Steht das über deinem Leben im ersten Moment, wenn du überlegst? Oder steht da eher versagt, ungenügend, verlassen, verdammt? Was steht über unserem Leben? Und was über unserem Leben steht, wir haben das gerade in der Wortbedeutung, das nach dem Motto leben wir. Nach dem richten wir unser Tun aus, unser Denken, unser Handeln. Und vielleicht ist es so, mal denkst du eher so, dass das über deinem Leben steht, und mal ist es eher das Positive, das Konstruktive und dann mal wieder das Negative, das Destruktive. Und ich habe gedacht, wichtig ist doch, was sagt Gott über uns? Welches Motto stellt Gott über uns? Und der Armin hat jetzt viele Sonntage über Gnade gepredigt und ich darf heute diese Predigtreihe mit dieser Predigt abschließen. Und ich möchte mit uns in den Psalm 103, ich lese die Verse 1 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Gott hat ein neues Lebensmotto über unser Leben gestellt. In dem Moment, wo wir ihn kennengelernt haben, oder wenn wir ihn kennenlernen, vielleicht kennst du ihn noch nicht, gilt ein neues Motto über dein Leben. Gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wir lesen oft so schnell über Dinge hinweg. Und ich will heute mal hingucken, was heißt denn das, dass wir gekrönt sind mit Gnade und Barmherzigkeit. Und da habe ich wieder, ich mag gern immer Wortbedeutungen. Was heißt eigentlich das Wort? Und ich habe gegoogelt, was heißt denn das Wort Krone? Ich bin wieder bei Wikipedia fündig geworden. Die Krone ist Ausdruck der herrschaftlichen Würde, der Macht und der Weihe. Da sie auf dem Kopf getragen wird, hat sie eine die Person überhöhende, in die transzendente, zu Gott hinweisende Bedeutung. Der Träger wird dadurch als übermenschliches, mit der höheren geistigen Welt verbundenes Wesen legitimiert. Und ich habe dann eingefügt in die Transzendente, das heißt über diese übernatürliche, zu Gott hinweisende Bedeutung. Was heißt das für uns? Die Krone zeigt, dass wir mit Gott verbunden sind. Und welchen Namen trägt die Krone? Gnade. Die Gnade ist es, die uns mit diesem übernatürlichen Gott verbindet und gleichzeitig legitimiert sie uns. Es ist legitim, dass wir diese Krone tragen. Sie legitimiert uns, dass wir mit Gott verbunden sind. Und wir wissen, wenn wir schon mit Gott unterwegs sind, die Gnade ist es, die uns errettet hat. Und Gott sagt, das steht über deinem Leben, vergiss es nicht. Nichts anderes legitimiert dich, nichts anderes verbindet dich mit mir als Gnade und Barmherzigkeit. Was verbindet uns oft mit Gott? Wann fühle ich mich geliebt oder besonders gut? Wann bin ich mit mir so richtig zufrieden? Wenn ich was vorzuweisen habe, wenn ich erfolgreich war, wenn ich viele Werke für Gott tue, für andere Menschen, für die Familie, wenn ich viel leisten kann? Fühle ich mich dann legitimiert? Wenn ich sehr gehorsam bin, sehr darauf achte, alles einzuhalten, was das Wort Gottes mir gebietet? Wenn ich mich richtig anstrenge, ein ordentliches Leben zu führen, fühle ich mich dann legitimiert, zu diesem Gott zu kommen, mich zu seinen Füßen zu setzen? Oder was trennt mich denn gefühlt immer wieder von Gott? Ich sage bewusst gefühlt, weil das ist ein Gefühl, wenn wir Gott kennengelernt haben, sind wir mit ihm verbunden. Aber was trennt mich gefühlt von seiner Liebe und Annahme? Was delegitimiert mich? Versagen? Unzulänglichkeiten? Wieder was falsch gemacht? Und ganz oft sind es so alte Wahrheiten, die über meinem Leben stehen. Was wir in den ersten 6 Jahren unserer Kindheit erleben, prägt uns unglaublich. Und wenn das negative Dinge waren, die wir erlebt haben, wenn wir über uns gelernt haben, wir sind nichts wert, wir machen immer alles falsch, ich war eigentlich gar nicht gewollt, ich bin eigentlich eine Last, dann steht es oft noch über unserem Leben und trennt mich, dass ich zu diesem Gott der Gnade wirklich kommen kann. Dann kommt eben Verdammnis, dann fühle ich mich nicht mehr angenommen, dann kommt Verdammnis. Und manchmal haben wir uns richtige Rollen aufsetzen lassen. Ich sage jetzt mal, eine Krone kann auch eine Rolle sein. Du bist das schwarze Schaf der Familie gewesen. Du bist die, die immer Sorgen gemacht hat. Du warst der Rebell, du bist immer ausgebrochen, immer das Gegenteil getan. Und egal, was es war, von den Dingen, die ich aufgezählt habe, die laufen immer auf eines hinaus. Es geht um mich, was ich getan habe. Ich mache es davon abhängig, was über meinem Leben steht, was ich getan habe. Aber diese Krone der Gnade kommt nicht aus mir, die kommt von außen, von Gott, der sie mir aufsetzt. Sie ist völlig unabhängig von dem, was hinter mir liegt, von dem, was Menschen mir gespiegelt haben, wer ich bin, was ich bin. Und sie ist auch unabhängig davon, was ich heute vorzuweisen habe, was ich leisten kann. Was Jesus getan hat, bestimmt mein Motto, bestimmt unser Leben, was er für uns getan hat. Und wir feiern heute das Abendmahl und ich will da gerne einen Blick mit uns reinwerfen. Was hat Jesus beim Abendmahl für uns eigentlich getan? Wir wissen es. Aber es ist gut, wir halten es uns vor Augen. Beim Abendmahl denken wir daran, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er hingegangen ist zum Vater und dass wir durch ihn Vergebung unserer Schuld haben und dass wir ewiges Leben haben. Und Jesus trug die Dornenkrone. Als Jesus ans Kreuz ging, trug er die Dornenkrone. Und ich habe wieder nachgeschaut, was bedeutet Dornenkrone. Und ich war richtig ertappt oder ich war erstaunt. Im Unterschied zur Krone wurde die Dornenkrone von den Soldaten in ihr Gegenteil verkehrt und so als Instrument der Herabsetzung, Verspottung und Schande genutzt. Und ich habe gedacht, Moment mal, ins Gegenteil versetzt. Wann wurde denn schon einmal etwas ins Gegenteil versetzt? Im Garten Eden, am Sündenfall. Die Bestimmung des Menschen war, er sollte mit Gott leben, er sollte mit Gott Beziehung haben. Wenn wir lesen, das war eine ganz innige Beziehung. Sie sind zusammen im Garten gewandelt. Und dann kam die Schlange und hat den Mensch verführt und hat das, was Gott wollte, ins Gegenteil versetzt. Da kam ein Bruch rein. Der Mensch konnte nicht mehr direkt mit Gott Beziehung haben. Gott musste den Menschen aus seinem Garten hinaus verweisen. Da geschah das Gegenteil des Ursprünglichen. Und jetzt lesen wir hier die Dornenkrone. Jesus hat die Dornenkrone getragen. Er hat unsere Gegenteile auf sich genommen und hat sie wieder umgekehrt zu dieser Krone der Gnade und Barmherzigkeit. Die Krone, die wir aufhaben, ist keine Dornenkrone. Diese Herabsetzung, die Verspottung, die Entwürdigung hat Jesus für uns getragen. Und ich dachte, ich will das hier, dass es deutlich wird. Ich weiß gar nicht, ob jemand was sieht, wenn hier so viele Ständer sind. Ich will das ganz kurz skizzieren. Weil ich finde das wichtig, dass da ist eine tiefe Wahrheit, wenn wir diese Gegenteile verstehen. Da ist die Dornenkrone und die Krone der Gnade nämlich. Und Jesus hat diese Beziehungslosigkeit zu Gott war gestört und er hat sie getragen und hat es umgekehrt, dass wir wieder in Beziehung mit Gott leben können. Und er hat die Sünde getragen. Der Mensch war unter die Sünde versklavt und Jesus hat es umgekehrt, dass wir Vergebung haben und frei sind. Und das Wort ist heute schon oft gefallen. Jesus will, dass wir frei sind. Und so wie er diese Unterschiede, diese Gegenteile, die da waren, Verderben, in dem Psalm lesen wir, er hat Verderben auf sich genommen, damit wir die Krone der Gnade haben. Und so wie er die Dinge auf sich genommen hat, hat er auch deine persönlichen Gegenteile. Die Dinge, die gegen dich standen, die du heute immer noch mit dir rumschleppst. Nicht würdig, nicht geliebt, nicht gut genug. Das waren Dinge, die gegen dich gesprochen wurden. Auch die hat er auf sich genommen. Ich nenne sie persönliche Gegenteile. Hat sie auf sich genommen und gibt dir Gnade. Und dann fragen wir uns, wenn Jesus das für mich getan hat, und es ist in einem Nu geschehen, in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, in dem Moment geschieht auch in einem Nu Vergebung unserer Schuld. Wir haben das ewige Leben, er hat uns errettet vom Verderben und wir sind versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts und Gott setzt uns diese Krone der Gnade und Barmherzigkeit an. Warum hängen uns dann die alten Dinge so oft noch nach? Warum beeinflussen die unser Leben? Weil das einfach Zeit braucht. Es ist ein Prozess, so wie wir sind vielleicht 20, 30, 40 Jahre haben wir in diesen alten Mustern, in den alten Lebensmottos gelebt. Und jetzt braucht es ein Umtrainieren, um unter diesem neuen Motto der Gnade zu leben. In Römer 12, Vers 2 spricht davon, unser Denken muss erneuert werden. Kolosser 3, Vers 10, wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Das heißt, es ist ein Prozess. In 2. Korinther steht, wir sind eine neue Schöpfung, aber Neues hat begonnen und das Neue muss nach und nach werden. Und ich habe jetzt mein Buch vergessen. Wer von euch kennt diese, nicht wie bei Räubers, diese Geschichten von Tom, dass ich weiß, wie viel ich ausholen muss. Ich musste dann an diese Geschichte denken, ich kannte sie auch nur. Und das sind Geschichten, die ganz viel von den Prinzipien Gottes widerspiegeln. Und der Tom war ein Räuberjunge, er wurde in der Räuberfamilie groß und dann wurde er da so verprügelt und dann kam Gott und hat ihn herausgeholt aus der Räuberfamilie. Und dann ist er am nächsten Tag im Königsschloss aufgewacht. Also, der Tom kam von der Räuberfamilie von jetzt auf dann in das Königsschloss. Und das erleben wir auch bei unserer Errettung. Und dann hat er sich umgeguckt, war ganz erstaunt, wie schön da alles ist, wie die Kinder miteinander umgehen. Es haben völlig andere Maßstäbe geherrscht, völlig andere Regeln. Und dann haben sie gegessen. Und es war ganz viel da. Und der Tom, nach seiner Gewohnheit, hat sich Brot in die Tasche gesteckt. Weil er das gewohnt war. Er war gewohnt, in der Räuberfamilie muss ich gucken, wo ich bleibe. Ich muss mir so viel einstecken, wie geht, sonst habe ich nichts. Er war erstaunt, mittags gab es wieder Essen und abends wieder. Und dann am nächsten Tag geht er im Schloss rum und dann macht er was kaputt. Und was macht er? Er hat was kaputt gemacht, rausgerannt auf den höchsten Baum und versteckt. Und das spiegelt so gut, wir legen unsere alten Muster nicht so schnell ab. Wenn wir lange unter Leistungsdruck waren, unter Verdammnis, unter ich muss was bringen, um das Recht zu haben, zu sein, dann leben wir das erstmal. Und besonders, wenn es uns gar nicht bewusst ist. Und manchmal vermischen sich die Dinge. Wir haben eine Prägung aus der Kindheit, dann kommen wir in eine Gemeinde, die haben ja auch eine Prägung. Und dann legt sich meine Kindheitsprägung, die geistliche Prägung, und dann erkennt man oft gar nichts mehr. Dann ist es ein Mischmasch und ich schwank von hier nach da. Und da ist es so wichtig, dass wir das Wort genau anschauen, dass wir das Wort Gottes suchen, dass wir gucken, was sagt denn das Wort, damit da Klarheit und Wahrheit hineinkommt. Jesus ist die Wahrheit und durch sein Wort und durch seinen Geist und durch die Gemeinschaft mit ihm werden unsere alten Lebensmotto verändert in dieses Motto, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und ein Lebensstil der Gnade, ihn einzuüben, braucht Zeit. Es braucht Erkenntnis über mich, wie bin ich unterwegs. Und es braucht auch ein bisschen, dass wir aufhören, uns zu entschuldigen, ich bin halt so. Nein, ich habe eine neue Wahrheit, nach der darf ich leben und ich darf lernen, mich darunter zu stellen. Und ich habe erlebt, wenn ich mich ganz gut finde, also wenn ich ganz gut unterwegs bin, vielleicht genug gebetet, genug Bibel gelesen, vielleicht auch noch gepredigt, ja, dann fühle ich mich vielleicht ganz gut und dann kann ich diese Gnade ganz gut annehmen. Weiß ich, ja, die Gnade Gottes ist über mir. Aber wenn ich so richtig was falsch gemacht habe, richtig, wo ich richtig mich elend fühle, dann zu glauben, dass die Gnade Gottes über mir ist, das ist ganz schön schwer. Und ich habe gedacht, Training einzutrainieren, weg von Minderwert und weg von Leistung, ist, dass wir in dem Moment, wo wir uns ganz elend fühlen, ganz schlecht, gar nicht würdig, das müssen wir mit der Gnade Gottes konfrontieren. Dann müssen wir zu diesem Vater rennen und sagen, wie siehst du denn das? Und er sagt, ich habe Gnade für dich. Manche sind wie Jöcher, die auf uns gelegt wurden. Du musst perfekt sein, du musst, ich weiß, von was ich rede. Du musst es ganz gut machen. Ja, wer sagt denn, wann es gut ist? Und das ist wie ein Joch. Und dann dürfen wir zu Gott und er nimmt es weg und sagt, aus Gnade bist du errettet. Aus Gnade bist du geliebt. Nicht, weil du es besonders gut machst. Nicht, weil du besonders viel betest. Es ist gut zu beten. Sehr gut zu beten. Aber wir müssen es nicht tun, um diese Krone der Gnade aufzunehmen. Umgekehrt, wir bekommen diese Krone der Gnade und deshalb traue ich mich jetzt zu diesem Gott, deshalb will ich zu ihm, ich lerne ihn kennen als gnädiger Gott. Und wenn ich überlege, wie bin ich unterwegs, wo habe ich diesen Lebensstil der Gnade, dann dürfen wir hingucken, wie gehe ich denn mit mir um? Wie viel Druck habe ich denn in meinem Leben? Wie viel du musst, wie viel Antreibgedanken sind in meinem Leben? Und wie gehe ich mit anderen um? Wie urteile ich über andere, die vielleicht nicht so unterwegs sind wie ich? Und da spüre ich, ob ich diese Gnade für mich verstanden habe. Wenn ich hingucke, wie bin ich unterwegs? Was ist in mir? Wenn wir keinen Lebensstil der Gnade haben, habe ich gedacht, dann sind wir manchmal so verbissen. Richtig so verbissen. Und wir wollen das Gute erreichen. Auch mit Verbissenheit. Alles, was ich getan habe in meinem Leben, aus Druck auf und Gott gefallen wollen, das wollte ich ja aus einem guten Grund. Aber ich habe es ja gar nicht geschafft. Ich brauche Gnade. Und ich glaube, wir müssen uns jeden Morgen bewusst machen, ganz neu, heute stehe ich unter der Gnade Gottes. Ich beginne diesen Tag unter der Gnade, ich werde durch den Tag die Gnade über meinem Leben haben und ich werde diesen Tag abschließen. Egal, was darin ist, Gottes Gnade steht über meinem Leben. Und wir sind dann so unterwegs und es kommt in diesem Buch von Tom, der Räuberjunge, oder nicht wie bei Räubers auch so durch, dann laufen wir mit Gott, wir haben Dinge verstanden. Und dann gibt Gott uns neue Herausforderungen, neue Aufgaben. Er liebt es, mit uns zu arbeiten, sein Reich zu bauen. Und dann kommen wir wieder in Situationen, wo wieder alte Dinge hochbrechen. Und weshalb? Haben wir was nicht richtig gemacht? Nein, weil es ein Prozess ist, weil Gott mit uns unterwegs ist und manche Dinge bringt er erst später hoch und will dann wieder dran. Und da müssen wir dann wieder ganz neu lernen, okay, durch Gnade bin ich errettet, nicht durch meine Leistung. Nachfolge ist auf Beziehung ausgelegt, nicht auf Einhalten von Geboten oder Gesetzen. Und Gott lädt uns heute ein, in unsere Gegenteile zu bringen. Die negativen, destruktiven Dinge, die wir über uns denken, die nenne ich unsere Gegenteile. Da, wo wir anders über uns denken, als Gott uns sieht, das dürfen wir heute, wenn wir zum Abendmahl gehen, bei Gott ablegen. Wir haben extra das Kreuz da drüben hin. Wer will, kann zuerst an das Kreuz und kann Gott das mal aussprechen. Ich hoffe und ich glaube, dass Gott dir einen Impuls gibt und du weißt, das steht eigentlich immer noch über meinem Leben und ich will es nehmen, ich will es loswerden, ich will es loslassen. Es stimmt nicht, dass ich nie geliebt bin, ich bin geliebt. Und das dann am Kreuz zuerst abzugeben in einem stillen Gebet. Und Gott lädt uns ein, unsere eigenen Kronen, die wir uns aufgesetzt haben, abzulegen. Und ich habe gedacht, manchmal können auch Berufungen zu Kronen werden. Dann bin ich der Prediger. Ich bin der Pastor. Das steht über meinem Leben. Das könnte man immer so weiterführen. Welche Krone? Oder ich bin der, der immer alles im Griff hat. Und dann krönt uns das unsere eigene Stärke. Er lädt uns auch ein, unsere schmerzhaften Erlebnisse bei ihm abzulegen. Wenn wir schmerzhafte Erlebnisse hatten, die wir nie wirklich bei Gott abgelegt haben, tragen wir die auf wie eine Krone. Ich habe mal mit einer Frau geredet vor 3 Jahren. Die blieb kinderlos. Und über ihrem Kopf, über ihrem Haupt stand kinderlos. Und die Frau war Mitte 50. Und sie hat bis zu dem Zeitpunkt diesen Schmerz und diese Wahrheit für sich, es ist wie eine Identität geworden, ich Kinderlose. Und das ist ein tiefer Schmerz. Und ich habe gesagt, leg's doch bei Gott ab. Er hat doch anderes für dich. Gott, Frau, also ich weiß, dass es ein tiefer Schmerz ist. Ich weiß von mir selbst, ich habe meine Mama verloren, da war ich 20 und es war für mich sehr einschneidend. Es war sehr schlimm. Und jahrelang stand über meinem Kopf, die, die ihre Mama so jung verloren hat. Und es stand so lange, bis dieser Schmerz von Gott geheilt war, bis dieser Schmerz versöhnt war. Wir brauchen Heilung, das ist legitim, aber wir dürfen uns, oder ich wünsche uns, dass wir uns bewusst werden, was trage ich denn auf meinem Kopf? Trage ich immer noch meine guten Werke, legitieren sie mich, zu Gott zu gehören, weil ich besonders gut lebe? Oder nehme ich an, ich bin aus Gnade? Und ein drittes, wozu Gott uns halt einlädt, ist, Schuld bei ihm abzulegen. Schuld bedrückt uns, Schuld bindet uns, Sünde lässt uns unfrei werden. Wir haben das auch in dem Eintrag gehört. Und Gott lädt uns ein, Sünde an sein Kreuz abzulegen. Verharmlos Sünde nicht. Sie macht was mit dir. Sie hat Macht über dein Leben. Bekenn sie vor Gott. Er vergibt. Er hat dafür die Dornenkrone aufgezogen. Und er will dir diese Krone der Gnade dafür geben. Ein abschließender Gedanke. Nochmal, dass Jesus alles für uns getan hat. Ist uns bewusst, dass der neue Bund einseitig von Gott beschlossen wurde? Im Alten Testament hat Gott vorgelegt, ihr tut das und ich tue das, Segen oder Fluch. Ihr könnt wählen, wenn ihr so lebt, habt ihr den Segen, wenn ihr so lebt, habt ihr den Fluch. Im Neuen Testament, der Bund, für den Jesus steht, der ist total einseitig. Er hat alles getan, wir können nur Ja oder Nein sagen. Wir können nichts tun, dass der Bund, dass die Vergebung kommt. Versteht ihr? Das kann verwirren. Ich musste da auch ganz schön lange drüber nachdenken. Aber er ist ein, es kommt alles von Gott und ich kann nur sagen, ja, ich nehme es an und habe Vergebung oder nein. Es ist keine Bedingung. Die Bedingung ist, dass ich es annehme, dass ich mein Leben mit Jesus in der Beziehung, aber das ist ein ganz, für mich war das ein sehr einleuchtend, und das hat mich sehr beschäftigt, wo ich gedacht habe, das stimmt, er ist einseitig. Jesus hat alles getan, da gibt es nichts mehr, was hinzuzutun wäre. Die Zeit ist um. Oder vielleicht predige ich irgendwann nochmal über den verlorenen Sohn. Aber wenn ihr Zeit habt, wenn euch das Thema Gnade weiter beschäftigen soll oder das Thema Dienen aus Leistung, dann geht in dieses Gleichnis, da ist so ein Reichtum drin. Der verlorene Sohn hat so alles falsch gemacht, was er konnte. Er hat echt schlimme Dinge angestellt und er kam zum Vater mit leeren Händen. Leere Hände, hatte gar nichts mehr vorzuweisen. Und er konnte es zulassen, sich diese Krone des Vaters aufsetzen zu lassen. Er konnte es zulassen, sich einkleiden zu lassen. Er konnte es zulassen, dass für ihn ein Mastkalb geschlachtet wurde und gefeiert wurde. Und das braucht, da müssen wir Gnade verstanden haben, wenn wir das zulassen können. Und ich habe gedacht, ich tue mir so ganz schwer, mit Gott zu feiern. Und der Sohn, der verloren hat, mit Gott gefeiert. Und Gott will mit uns feiern. Er will feiern, dass wir erlöst sind. Dass wir frei sind von Sünde, frei von allem Leistungsdruck, frei von ich muss hin zu diesem, ich bin erlöst aus Gnade. Und glaubt mir, die Menschen um uns herum, und darum geht es ja eigentlich. Warum predigen wir? Weil wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und die Menschen spüren sehr wohl, ob wir Gnade haben oder Druck, ob wir selbst noch unter Druck sind, weil wir das ausstrahlen mit allem, was wir sind. Und die Menschen halten sich gerne in der Gegenwart auf von Menschen, die Gnade ausstrahlen, wo Barmherzigkeit ist. Und wenn wir Jesus sehen, das habe ich ganz vergessen, das Wichtigste überhaupt, sorry, Jesus ist unser Vorbild. Wir müssen nur mal überlegen, wie ist er mit Menschen umgegangen. Immer Gnade und Barmherzigkeit. Und zornig wurde er nur gegenüber den Pharisäern die das Gesetz den Menschen gepredigt haben und Lasten auf ihre Schultern gelegt haben. Allen anderen gegenüber, kannst du mal so durchgehen gedanklich oder auch lesen, immer gnädig, immer einen Weg öffnen, niemals verurteilen. Und das ist es, was wir auch brauchen. Und dann werden wir unser Leben verändern. Nicht aus Druck, sondern aus Liebe. Uns zu dem hin verwandeln lassen, wie Gott sich uns gedacht hat, weil es uns einfach gut tut. Weil wir dann in dem Segen sind, den Gott für uns hat. Und das wünsche ich uns. Und der Armin macht jetzt weiter mit dem Abendmahl, das heute echt ein Teil der Predigt aufmacht.